Corona-Ausschuss Nummer 63. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL.TV.
Jo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BITTEL.TV einfach anders. Es ist Sonntagabend, ohne dass wir es ausgemacht haben. Es bürgert sich ein bisschen ein, dass jetzt das ein bisschen ein fixer Termin wird. Sonntagabend 20 Uhr, Corona-Ausschuss-Sitzung 63 im Auge des Sturms. Ich war heute schon, glaube ich, 5 Stunden live, habe von Berlin berichtet. Jetzt aber ist wichtig, dass Rainer Füllmich zu Worte kommt. Jetzt muss ich schauen, ob der Chat da ist. Ihr wisst, D-Live bin ich momentan gesperrt. Ich schaue mal in den Chat, ob das da alles funktioniert. Und dann können wir dann gleich anfangen. Hallo, guten Abend. Hallo, Hexe. Agas auch da. Alles gut, sehr gut. Also, ich würde vorschlagen, wir fangen gleich an. Ich bitte euch, wenn ihr mögt, diesen Stream zu teilen. Wir sind auf Facebook. Wir sind momentan noch auf YouTube. Das werde ich nachher abschalten, weil YouTube mag Rainer nicht so sehr. Weiß nicht, warum. Dann VK sind wir auch. Wir sind auf LinkedIn. Wir sind auf Facebook. Wir sind auf Twitch. Und wir sind auf Trovo. Genau. Also wenn irgendetwas abschmieren sollte, warum auch immer, weil heutzutage ist alles möglich, dann geht bitte auf meinen Telegram-Kanal und da seht ihr die verschiedenen Links, wo ihr sonst noch den Stream weiter verfolgen könnt. So, genug geschwaffelt, jetzt bin ich neugierig und freue mich natürlich sehr auf Rainer. Hallo, lieber Rainer.
Guten Abend, Roger, guten Abend alle.
Ich hoffe, es geht dir gut.
Mir geht's gut, ja.
Ich habe heute Nachmittag ziemlich lange Berlin gestreamt. Ich habe da ziemlich viele Bilder gesehen. Hast du was mitbekommen nebenbei oder Berlin?
Viviana ist da ein bisschen rummarschiert und hat ab und zu ihre Eindrücke geschildert per Telefon. Im Wesentlichen, glaube ich, ist das ganze Ding ausgebremst worden, aber eben nicht völlig. Ja, ich weiß absolut. Noch nicht, ich muss mir nachher mal was angucken dazu.
Genau. So, bevor dass ich jetzt da, wir im YouTube, wir nicht mehr Katzenvideo zeigen können, werde ich jetzt YouTube abschalten müssen. Kommt rüber, wenn ihr mögt. Schaut auf meinen Telegram-Kanal. Bis dann. So, lieber Rainer, ihr habt am Freitag, glaube ich, wieder eine sehr interessante Sitzung gehabt. Die 63., wenn ich das richtig im Kopf habe. Wahnsinn. Ja. Im Auge des Sturms. Mhm. Ich habe einmal kurz reingeschaut. Ich glaube, da hast du heute einiges sehr, sehr Interessantes und Wichtiges zu berichten.
Ja, das war wirklich mal wieder was. Ich meine, eigentlich ist es jedes Mal was Spannendes und Neues. Ja. Aber hier sind wieder ein paar richtige Kracher gekommen, die in der richtigen Welt, also in der Welt, in der Leute unterwegs sind, die noch denken können, zu erheblicher auf der einen Seite Beunruhigung führen werden, auf der anderen Seite auch Freude, weil wenn diese Sachen rauskommen, dann bewegt man sich immer einen Schritt nach vorne. Egal, wie man es sonst auch sieht, man bewegt sich immer einen Schritt nach vorne. Ja, wir haben angefangen mit Dr. Robert Kleinstäuber. Das ist jemand, der auch schon durch ein Video, mindestens ein Video bekannt geworden ist. Das hatte ich auch gesehen. Ich habe gesagt, Mensch, den müssen wir hören. Vorher war da, ich bin zu spät gekommen, weil Zugverspätung wie immer. Vorher hatte Viviane, glaube ich, noch mit dem Journalisten Martin Lejeune gesprochen, der wieder in diesem Überschwemmungsgebiet ist. Davon habe ich aber nichts mitgekriegt, deswegen kann ich darüber auch nichts sagen. Also Dr. Robert Kleinstäuber ist Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, Notfallmediziner und Schmerztherapeut. Er hat vor kurzem schon einen Videoappell gemacht, der die Runde gemacht hat. Er beobachtete eine Menge Patienten mit ernsten, lang anhaltenden Nebenwirkungen nach Impfung, beispielsweise Herzrhythmusstörungen, auch einige Todesfälle. Er spricht sich im Übrigen strikt gegen Kinderimpfungen aus und sieht hier primär finanzielle Interessen am Werk. Er hat da einige Impffolgen geschildert, unter anderem 5 Tote nach Impfung, die er erlebt hat. Er sagt, das Problem, es geht ja auch immer um die Kausalität. Wir haben hier nur einen chronologischen, einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Impfung auf der einen Seite, das werden wir gleich noch genauer hören, und irgendwelchen körperlichen Schwierigkeiten auf der anderen Seite. Mhm. Er sagt, das Problem ist, wenn dann Leute gestorben sind, müsste man eigentlich per Obduktion versuchen rauszukriegen, was los ist. Ich habe jetzt zufällig, nachdem wir dieses Interview gemacht haben mit ihm, noch jemanden, ich habe jetzt den Namen vergessen, sogar im Mainstream gesehen, ein bekannter Mediziner, der gesagt hat, wir haben viel zu wenig Obduktionen in Deutschland. Das ist seit Jahren klar. Ich habe ja irgendwann mal erzählt, dass ich mal enger mit dem damaligen Chef der Rechtsmedizin in Göttingen gearbeitet habe. Auch da war das schon, es ist locker 15 Jahre her, vielleicht noch länger, auch da war das schon Common Knowledge, dass bei uns in Deutschland extrem wenig obduziert wird. Und ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, nur maximal 10% aller Morde überhaupt entdeckt werden, gerade weil hier nichts getan wird. Das Problem, sagt er, bei diesen Obduktionen ist, wenn er nichts sagt, wenn ein Mediziner nichts sagt, von wegen ungeklärte Todesursache oder Verdacht auf Tötungsdelikt, dann liegt es an den Angehörigen, eine Obduktion zu veranlassen. Wenn die nicht einer Meinung sind, dann ist es fast unmöglich, dass so eine Obduktion durchgeführt wird, denn wir wissen, dass ja inzwischen der Rechtsstaat bewegt sich nicht mehr, der liegt sozusagen im Koma. Ein Staatsanwalt, den man unter solchen Umständen beauftragen wollte oder veranlassen wollte, zu ermitteln und damit also auch eine Obduktion zu veranlassen, der wird spätestens, wenn er das tut, aufgehalten werden. In der Regel wird das aber gar nicht tun. Dazu kommt, dass eine privat durchgeführte, auf Veranlassung, also der Angehörigen durchgeführte Obduktion zwischen 5.000 und 8.000 Euro kostet. Auch das ist ein Gesichtspunkt, der viele Menschen zurückschrecken lässt. Es bleibt also dann dabei, da haben wir intensiv drüber gesprochen, dass in solchen Fällen der Mediziner selbst sagen muss, Achtung, hier stimmt was nicht. Ich habe hier einen ungeklärten Todesfall oder sogar ich habe einen Verdacht darauf, dass das hier durch die Impfung passiert ist. Wenn der das nicht macht, passiert in der Regel eben nichts. Und war er zunächst zurückhaltend, weil er möchte natürlich auch niemandem auf die Füße treten. Ja, aber nachdem wir darüber geredet haben, habe ich gesagt, meine Güte, es ist doch so offensichtlich, dass jedenfalls in jedem einzelnen dieser Fälle keine Aufklärung erfolgt ist. Also dieser Informed Consent, diese Aufklärung, diese Einwilligung nach Aufklärung, die gibt es da nicht. Also haben wir doch in jedem Fall einen Verdachtsmoment.
In Bezug auf Obduktion, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, da gab es heute einen spannenden Artikel auf T-Online.
Den meinte ich. Genau.
Also Peter Schirmacher.
Ja, Pathologe. Genau den meinte ich.
Er hat gesagt, 30-40% von diesen 40 Menschen kann man davon ausgehen, dass sie wegen der anderen Impfung gestorben sind.
Ja.
30-40%, also das ist brutal viel.
Ja, das ist brutal viel. Das hat nichts mehr mit Gesundheit zu tun, wenn alle Leute sterben. Ne? Naja, danach hatten wir ein Zahnarzt, Harold Eimer aus Hamburg, der ist Zahnarzt mit Schwerpunkt Naturheilwesen und Implantologie. Er hat eine Menge Auswirkungen der Impfungen auf unter anderem wurzelbehandelte Zähne festgestellt. Er sagte eigentlich, ich hatte hier eine Menge Patienten, bei denen war eigentlich alles ruhig, was diese wurzelbehandelten Zähne anging. Also er hat gesagt, asymptomatisch. Und dann nach Impfung explodierten die plötzlich. Da habe es massive Entzündungsvorgänge gegeben. Wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, er kann ja nicht der Einzige sein. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter bei dem nächsten Gast. Das war schon der erste richtige Kracher. Es ist Dr. Brian Ardis aus Texas, der seine Gesundheitsmedizin in Tennessee und in Dallas, Texas betreibt. Er hat viele Tausende von Patienten und er ist so richtig outspoken. Und man merkt ihm an, erstens, dass er weiß, wovon er spricht und zweitens, dass er hoch engagiert ist. Er macht Naturheilkunde, Holistic Medicine, Chiropraktik und Ernährungswissenschaften. Und das Ganze hat angefangen, wie er uns erzählt hat, weil seine Schwester dieses Lupusleiden hatte. Und da gab es damals nur drei Behandlungsmethoden und alle hätten im Ergebnis zwar ein bisschen geholfen, aber dazu geführt, dass seine Schwester innerhalb von 3 Dekaden, die war damals 11, gestorben wäre und vor allem auch nie Kinder gekriegt hätte. Und da hat er sie dann, weil er gesagt hat, diese Medizin kann nicht funktionieren, das will ich nicht. Und dann hat er sie mit Herbal Medicine und mit einer bestimmten Diät behandelt. Das kommt gleich noch ein bisschen genauer. Und er sagt, inzwischen ist die 34 Jahre alt, hat 4 Kinder, hat keinen Lupus mehr, ist vollständig gesundet. Das liegt daran, dass es eine parasitäre Infektion der Milz ist, die man behandeln kann, sagt er. Und das hat er getan und die ist absolut gesund. Das war aber nur die Einleitung. Dann kam es richtig doll. Dann hat er uns 2 Dinge erzählt. Das eine ist die Behandlung mit Remdesivir in den USA. Ich glaube, nur in den USA hat zu einer Serie von Todesfällen geführt. Er sagt, das hat Fauci gewusst. Das hat er mit Absicht gemacht. Das ist der absolute Hammer. Unser Helfer Howard Steen hat da einige kurze Clips, die schicke ich dir rüber, aus diesem längeren Interview rausgezogen. Und dann hat er noch was dazu gesagt, im zweiten Teil, wie die CDC 2 Monate vor Beginn der Impfungen genau wusste, welche Nebenfolgen passieren. Unter anderem eine sogenannte Nebenfolge, die hat es vorher noch nie gegeben. Trotzdem haben sie die Impfung durchgezogen. Und diese besondere Nebenfolge betrifft dann ausgerechnet auch noch Kinder. Aber fangen wir mit Remdesivir an. Dieses ist eine Behandlung mit einem Medikament, was Fauci von der CDC damals nicht nur empfohlen hat, sondern befohlen hat. Er hat gesagt, hier in New York und überall im ganzen Land soll mit Remdesivir behandelt werden, wenn man Covid-Patienten hat. Ob das nun alles überhaupt Covid-Patienten waren, das haben wir ja schon öfter besprochen, ist extrem streitig. Ein neues Video, du willst den Link ja auch noch bringen, ein neues Video ist draußen mit jemandem, den wir hoffentlich auch bald im Ausschuss hören werden. Danach hat es das Virus gar nicht gegeben, hat das Spike-Protein nicht im Virus gegeben, sondern kommt jetzt erst durch die Impfungen das Spike-Protein in die Körper. Also wir werden das überprüfen müssen. Die Sache mit dem Remdesivir hat seine Aufmerksamkeit gefunden, weil er einen Schwiegervater hatte. Er selber hat 5 Kinder und sagt, auf gar keinen Fall, keines meiner Kinder wird in diese Maschine reingeraten. Keines meiner Kinder wird geimpft mit diesem Zeug hier. Das bringt die Leute alle nur um. Und seine Aufmerksamkeit auf Remdesivir wurde dadurch hervorgerufen, dass sein Schwiegervater einige Monate vorher, ich glaube 3 Monate vorher, mit einem ähnlichen Medikament behandelt wurde, nachdem er eine Grippe-Diagnose bekommen hat. Und er sagt, Grippe und Covid ist ja nicht so unterschiedlich. Inzwischen spricht viel dafür, dass es hier in Wahrheit tatsächlich um die Grippe ging. Denn wieso ist die verschwunden? Die ist einfach nur relabeled worden. Das ist das Video, das ist der Link, den du wahrscheinlich dann zeigen wirst, was das hier in aller Deutlichkeit versucht zu belegen. Ob es wirklich so ist, wird noch überprüft werden von uns. Aber jedenfalls hat er gesehen, mein Schwiegervater hat ein ähnliches Medikament bekommen, weil er mit einer Grippediagnose ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und der kriegte plötzlich extreme Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen waren genau dieselben, über die plötzlich die Mediziner in New York, wo es ja diesen großen Spike gegeben hat, also die Todesfälle gegeben hat, genau dieselben, die diese Mediziner in New York, die dieses Medikament Remdesivir benutzt hatten, berichteten. Die sagten, am dritten Tag oder innerhalb von 3 bis 5 Tagen nach der Behandlung mit Remdesivir, hätte es ein akutes Nierenversagen gegeben. Haben Sie gesagt, das haben wir noch nie erlebt bei respiratorischen Geschichten. Das ist völlig neu, das kennen wir gar nicht. Was ist hier anders bei Covid? Ja, was anders bei Covid war, war die Behandlung mit Remdesivir. Und er hat da eben, er hat gesagt, das ist mir sofort ins Auge gestochen, weil dieses akute Nierenversagen, das war auch bei seinem Schwiegervater diagnostiziert worden und die haben den dann total falsch behandelt und er ist dann irgendwann gestorben. Was gibt es über Remdesivir zu sagen? Das Wichtigste ist, dass diese Empfehlung oder diese Anordnung von Fauci, dieses Medikament zu benutzen, offenbar in dem Wissen geschah, dass es in sehr vielen Fällen tödlich ist. Denn Fauci selber und die CDC haben auf der Website der CDC auf 2 Studien hingewiesen, die angeblich belegen, dass das Zeug hilft. Und dann sagt er, ja, dann bin ich da durchgegangen, habe mir die beiden Studien angeguckt. Die eine Studie betrifft ein Impf oder betrifft Versuche, einen Impfstoff zu finden gegen Ebola. Da gab es vier Medikamente, die zum Einsatz gekommen sind im Rahmen dieser Studie. Das tödlichste Medikament mit Abstand war Remdesivir. Es wurde sofort wieder aus der Studie entfernt. Das zweittödlichste Medikament war eins von Fauci selbst. Also von wegen sicher. Die andere Studie, die da auf die Fauci Bezug genommen hat und die sich Brian Ardis angeguckt hat, betrifft eine von Gilead. Das ist der Hersteller von Remdesivir. Die hatten 53 Covid-Patienten oder angebliche Covid-Patienten aus, ich glaube, drei Ländern oder so behandelt. Und in 30 oder sogar 40% der Fälle, sogar bei dieser Studie, ne, in 30 oder 40% der Fälle gab es vier tödliche Nebenwirkungen. Einmal ein multiples Organversagen, dann akutes Nierenversagen und also genau das, was jetzt auch in New York beobachtet wurde und auch woanders, und dann einen septischen Schock und Bluthochdruck. Dieses Medikament, sagt er, ist bisher in gar keiner Weise positiv aufgefallen. Es ist noch nie genehmigt worden. Never approved. Und das ist das mit diesen Nebenwirkungen, was Fauci empfiehlt. Das ist schon außergewöhnlich, um es mal ganz vorsichtig zu bezeichnen. Er hat mehrfach gesagt, es ist noch nie nachgewiesen worden, dass das überhaupt irgendwas bringt, also Wirksamkeit. Und es ist noch nie nachgewiesen worden, dass es sicher ist. Im Gegenteil, die beiden Studien haben ja beide belegt, dass es nicht sicher ist. Ne? Die eine Studie sagt, es ist das tödlichste Medikament von vieren. Und die andere Studie sagt, in 30 oder 40% der Fälle führt das zu tödlichen Nebenfällen, Nebenwirkungen, unter anderem multiples Organversagen.
Ja. Wir können den Link noch schnell einblenden, wo du vorher gesagt hast. Das ist der Link da. Breaking. Mhm. Kannst du das kurz in zwei, drei Worte zusammenfassen, was der Artikel sagt da? Diese
ja, also dieser, der Labormediziner, hätte ich fast gesagt, der Mann, der da ein Labor betreibt, der hat diese Informationen rausgegeben. Da ist auch ein Video drin mit ihm. Sehr gut, sehr gut. Ich habe vergessen, heißt der Mike irgendwas mit Nachnamen. Ja, da ist das Video. Sehr, sehr gut. Er sagt, er beschreibt so gut, wie ich das noch von keinem gehört habe, warum PCR-Tests keine Infektionen feststellen können. Weil das ist kein quantitativer Test. Das ist schon öfter gesagt worden. Was heißt kein quantitativer Test? Das heißt, dass der PCR-Test irgendwann, so wie es auch Carrie Mullis gesagt hat, alles anzeigt. Alles. Er sagt aber nicht, wie viel. Er kann also nicht sagen, schon deshalb nicht sagen, ob ein ganz kleines Fragment, was da von irgendeinem Virus gefunden wird, infektiös ist oder nicht, weil er nicht sagen kann, wie viel davon da ist. Das hat er im Detail erklärt in diesem Video. Es ist richtig genial, sehr, sehr gut verstehbar, finde ich. Und am Ende das ist nicht in dem Video, das ist in dem schriftlichen Teil. Da sagt er, es gibt ja bis heute, er hätte es versucht, das zu finden, für alles andere, alle anderen, sagen wir mal, Agens, also ob er ist eigentlich jemand, der mit seinem Labor Lebensmittel testet. Also er prüft, ob da unzulässig hohe Mengen von, was weiß ich, Quecksilber oder was war irgendwas drin ist. Was macht man, um das festzustellen? Erstmal brauche ich das Original Quecksilber, wenn ich nach Quecksilber suche. Ne? Da muss ich auch wissen, wie viel in dieser Flasche, die er dann so zeigt, drin ist. Und dann muss ich feststellen, wie viel von dem Zeug ist im Blut von der Person, die ich testen will. Oder wenn es nur um Lebensmittel geht, wie viel ist in dem Lebensmittel drin. Wie viel ist ja entscheidend. Ne? Die Dosis macht das Gift, das weiß man inzwischen. Und dann kam er und sagte, ich kann ja all diese verschiedenen Gifte kaufen. Ja, also du kannst irgendwelche Schwermetalle kaufen, um sie dann in einer Maschine oder die Maschine so einzurichten, dass die Maschine das erkennt in dem Lebensmittel oder irgendwann in dem Menschen mit dem Swab. Und es gibt alles, sagt er, aber es gibt nichts. Kein Coronavirus. Das ist bis heute nicht isoliert worden. Und dann sagt er, das ist nicht nur damals so gewesen, gleich am Anfang, als da gesagt wurde, nee, das haben wir noch nicht so richtig. Deswegen musste Drosten mit irgendeinem Computerspiel rumfummeln. Nein, Das ist jetzt im Juli nochmal von der CDC bestätigt worden, dass es immer noch nichts gibt. Was messen die da, ist die Frage. Was messen die da? Und er sagt oder er schreibt in seinem Bericht, hier wurden einfach, weil die nichts hatten, hier wurden einfach menschliche Gene gemischt mit irgendeinem Erkältungsvirus. Und das ist das, wonach dann der PCR-Test gesucht hat. Na, und irgend so ein Erkältungsvirus-Fragment, das findet man wirklich bei jedem, wenn man das Teil nur hoch genug einstellt. Wenn das wahr ist, Roger, das sagt er am Ende, das ist alles ein gigantischer Betrug, ein gewaltiger Hoax. Leute, ihr müsst endlich aufstehen und sprechen, die ihr das wisst, denn das bedeutet, dass Menschen umgebracht werden, Unternehmen zerstört werden, wegen nichts, wegen eines gefakten Tests. Ja? Wenn es wirklich so ist, dass das verdammte Coronavirus nie isoliert worden ist, sondern dass tatsächlich nur menschliche Gene mit dem Erkältungsvirus gemischt wurden und das war die Maßeinheit, nach der sie gesucht haben, dann ist logisch, dass erstens eine Menge positive Tests dabei rauskommen, insbesondere wenn man den so einstellt wie Drosten. Und zweitens ist logisch, dass die Grippe nicht mehr da ist. Weil genau das ist ja das, was jetzt zum Coronavirus geworden ist. Ne? Also das ist in diesem Bericht drin. Wir prüfen das. Wenn das so ist, dann werden wir ihn sicherlich im Ausschuss anhören. Zurück zu Brian Ardist. Dieses Medikament Remdesivir ist tödlich. Es ist niemals als wirksam oder auch als wenigstens als sicher bezeichnet worden, sondern es ist das Gegenteil rausgekommen. Die USA sind das einzige Land, das in den ersten 10 Monaten dieser sogenannten Pandemie, es ist wohl doch eine Pandemie, das in den ersten 10 Monaten mit genau diesem Medikament behandelt hat, weil es so vorgegeben worden ist von Fauci. Und die USA hatten deshalb die meisten Todesfälle. Nicht wegen irgendeinem Virus, sondern wegen dieser Behandlung. Diese Behandlung shuts down the kidneys. Die stellt praktisch die Nierenfunktionen ab, sodass im abdominalen Bereich, also im Bauchraum, die Flüssigkeit, das Wasser im Menschen sich ansammelt, bis es dann an die Lungen rankommt. Die Mediziner haben dann sowohl bei seinem Schwiegervater als auch in New York und überall sonst eine falsche Diagnose angestellt, haben nämlich an Secondary Pneumonia gedacht, also an eine Art von Lungenentzündung. Und er sagt, das kann man aber unterscheiden von dem, was hier wirklich vorliegt, nämlich von einem Lungenödem. Das liegt wirklich vor. Keine Lungenentzündung, sondern ein Lungenödem. Die Lungenentzündung selbst, die kannst du im Röntgenbild erkennen. Die sieht aus, hat er gesagt, wie Blumenkohl. Und dieses Lungenödem, das ist wie eine Wasserlinie. Du kannst quasi den Wasserstand in der Lunge feststellen. Bei seinem Schwiegervater hat er, als er das gemerkt hat, dass die das nicht erkannt haben, hat er gesagt, hey, gib dem doch mal Lasix. Ja, okay, machen wir. Dann haben sie aber irgendwann ihn angerufen, haben gesagt, so, jetzt ist es besser, wir haben ihn vom Respirator abgenommen und Lasix eingestellt und das war der Fehler. Daran ist er gestorben und der hat sich darüber maßlos aufgeregt, sagt, das ist, was hier jetzt außerhalb der Geschichte mit seinem Schwiegervater passiert, das ist barbarisch, das ist böse, barbaric, evil, hat noch einen Hammer gebracht dann bei der Gelegenheit, hat gesagt, im März 2020 hat die CDC eine neue Anweisung erteilt, wie man Covid feststellen soll. Hör dir das mal an. Wenn jemand also im Krankenhaus oder bei einem Arzt ist und er testet nicht positiv, sondern er hat nur irgendwelche Symptome, testet aber nicht positiv, dann soll man ihn fragen, aus welcher Stadt er kommt. Und wenn es in der Stadt Covid-Fälle gegeben hat, dann soll man diesen Menschen als Covid-positiv bezeichnen. So kriegt man Fälle zusammen.
Wow.
Und das ist noch nicht alles. Und dafür, dass die Mediziner im Krankenhaus und die Niedergelassenen das tun, haben sie 20% mehr Honorar gekriegt.
Oh meine Güte. Oh.
Ja. Es kommt alles raus. Es kommt alles raus. Es ist einfach nicht zu fassen. Hat auf unseren Freund Tom Renz hingewiesen. Das ist der, der vor kurzem über einen Whistleblower festgestellt hat, dass, und das hatte ich verwechselt, es gibt nämlich drei oder vier verschiedene Systeme, wo Impfnebenfolgen gemeldet werden. Das war gar nicht FAERS, sondern das war warte mal, CMS war das. Bei diesem einen System nur waren die Angabe 11.000 Tote falsch, es waren 45.000 Tote. Wir haben es hochgerechnet, dass es sich in Wahrheit dann mindestens um eine halbe Million Tote nach Impfung handeln muss. Das ist dieser Tom Renz, der auch zusammen mit unserer Kollegin Anna Garner aus New Mexico diese Temporary Restraining Order, also eine einstweilige Verfügung, beantragt hat. Ist ja erstmal nicht durchgekommen, die machen aber weiter. Sie machen das für Dr. Simone Gold, das ist die Frau, die America's Frontline Doctors gegründet hat. Also Tom Renz und Anna Garner sind die beiden entscheidenden Anwälte da. Die hatten wir beide schon bei uns, die werden wir sicherlich nochmal hören. Er sagt, wir müssen auf jeden Fall weitermachen, denn was da passiert ist mit dieser Remdesivir-Behandlung, das ist das ist Genozid. So einfach ist das, ne? Sagt auch Wolfgang, da gibt es kurze Clips, die schicke ich dir nachher rüber.
Wie ist es eigentlich? Es ist ja so eigentlich, wenn du das so sagst, so klar. Und trotzdem hat man ab und zu das Gefühl, dass wir so weit weg sind. Wie geht man da weiter vor, dass man mal diese Behörden auch mal wirklich, dass die Farbe bekennen müssen, dass da auch mal was geht? Was ist die
Ja,
Strategie?
also wir können im Moment können wir nur sagen, das ist ja ein ganz eigenes amerikanisches Problem, weil die ersten 10 Monate ist eben nur in den USA benutzt worden. Aber es ist natürlich trotzdem ein internationales Problem, weil ja der Blick nach New York, genauso wie nach Bergamo, dafür gesorgt hat, dass hier in Deutschland gesagt, oh mein Gott, ihr wollt doch nicht, dass es so kommt wie in New York. Ja, und insofern hat es eben doch einen internationalen Bezug. Auch für die Rechtsstreite hat es einen internationalen Bezug, weil diese Panikmache damit ich will nicht sagen ein für alle Mal, aber ein weiteres Mal enttarnt wird. Als solche, als Panikmache. Ja, im zweiten Teil hat er dann darüber gesprochen, dass es ja noch einen weiteren Riesenskandal gibt in den USA, nämlich im Oktober 2020, das war 2 Monate bevor mit den sogenannten Impfungen begonnen wurde. Da gab es ein internes Meeting bei der FDA, Food and Drug Agency, also der größten, der wichtigsten Gesundheitsbehörde. Und da wurden 25 Slides, ich habe die inzwischen gezeigt. Eins davon wurde ganz schnell zur Seite gewischt, aber er hat's. Ich habe das auch. Und da sind die ganzen Adverse Events, wohlgemerkt 2 Monate vor der Impfung, die ganzen Nebenfolgen, die zu erwarten waren, im Detail drin gewesen. 110 verschiedene Krankheiten, die vermutlich als Adverse Events berichtet werden und jetzt auch tatsächlich berichtet werden. Man fragt sich, wenn man das vorher weiß, warum macht man das dann? Auch einschließlich Todesfolge, einschließlich Schwangerschaftsabbrüche bei schwangeren Frauen, 5 unterschiedliche Thromboseprobleme wurden da angesprochen in diesem Slide und all die sind jetzt auch tatsächlich aufgetaucht. Die Frage, ob das CMS, also dieses System, was angeblich das Beste der Welt sein soll. Also so wurde das der Öffentlichkeit verkauft. Da wurde in den USA gesagt, das beste System der Welt, CMS, da könnt ihr dann hinterher sehen, falls hier irgendwas schief geht, danach richten wir uns. Wenn hier schlimme Nebenfolgen sind, dann ist sofort Schluss. Ja, genau dieses ist das, wo 11.000 gemeldete Fälle angeblich existieren. In Wahrheit waren es 45.000 und wie wir inzwischen wissen, sind es in Wahrheit wohl eher eine halbe Million. Bei einem einzigen Meldesystem. Deswegen betreiben sie diese einstweilige Verfügung weiter, die da in Alabama anhängig gemacht wurde. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Einmal werden die Zahlen verfälscht, ganz offensichtlich. Aber warum wird überhaupt so wenig, wir hatten ja darüber gesprochen, nur zwischen 1 und 10% oder 10 und 1% aller Fälle werden überhaupt berichtet. Woran liegt das? Und das sagt der Nummer eins Grund ist der, dass die meisten Ärzte gar nicht wissen, dass es so ein Meldesystem gibt. Man kann es nicht glauben. Er hat berichtet von einem Fall, wo ein Teenager nach Impfung dieses Guillain-Barré-Syndrom, also das ist irgendeine entzündliche Veränderung des peripheren Nervensystems. Da werden die Nervenwurzeln aus dem Rückenmark angegriffen, also fällst sofort um und bist dann quasi in Koma. Und das ist einem Teenager passiert. Und während er auf die Trage gelegt wurde, hat ein Arzt den Impfarzt, da war ja ein Impfarzt dabei, gefragt, hat gesagt, sag mal, berichtest du das denn dem WEAS-System? Also das ist das bekannteste Meldesystem. Hat er gesagt, was ist das denn?
Oh.
Ja.
Autsch.
Also, ja, so sieht das aus. Dieses FDA-Slide Nummer 16 von den 25 mit diesen ganzen Side-Effects hat unter anderem einen ganz neuen Side-Effects. Den hat es noch nie vorher gegeben. Die haben das quasi telepathisch vorhergeahnt, dass es das wohl auch geben wird. Und das nennt sich MIS-C, also MIS-C, MIS-C. Das ist ein, warte mal, Multi-System Inflammatory oder Multi-Inflammatory System in Children. Ich glaube, so heißt das. Was heißt das? Also multisystemisches Entzündungsgeschehen im Gehirn, in der Niere, in der Milz, im Magen-Darm-Bereich, im Auge. Und es ist tödlich. Ja, es wird schon bei 4.400 Patienten, ist schon bei 4.400 Patienten beobachtet worden von der CDC. Diese ganz neue Nebenfolge einer Impfung. Jetzt versucht man das festzustellen, ob das auch bei den Kindern so ist, weil es ja gerade für Kinder angekündigt worden ist, bei den unter 12-Jährigen. In Stanford laufen Versuche mit 6 Monate alten Kindern. Mit, Also, naja, und da tauchen natürlich schon die ersten hammermäßigen Schäden auf bei 2-jährigen Mädchen, die beginnen zu menstruieren, weil der Körper versucht, die Scheiße wieder loszuwerden. Bei 50 Milliarden mRNA im Körper reagiert der Körper dann eben, ne? Unter anderem so. Krass. Er selber sagt, wie gesagt, ich habe 5 Kinder, no way lasse ich irgendeinen Mediziner an diese Kinder ran aus der normalen Medizin. Schon gar nicht werden die geimpft, nicht angesichts der Tatsache, dass wir es hier mit permanenten, also mit anhaltenden, lebenslänglichen Nebenwirkungen, wenn sie nicht sowieso tödlich sind, zu tun haben. Er sagt, es drives me crazy, es macht ihn total verrückt. Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, im Oktober bei über 1000 Highschool-Kindern festgestellt worden als weitere Nebenwirkungen. Bei Pfizer in den Dosen soll drin sein Polyethylen, bei BioNTech, bei Pfizer Graphene, da haben wir auch oft schon drüber gesprochen. Das Ganze führt, also diese sogenannten Impfungen führen bei schwangeren Frauen in einer Vielzahl von Fällen dazu, dass die Kinder, die dann geboren werden, steril sind. Die Kinder, wohlgemerkt. Ne? Weil in den ersten, ich glaube, so hat es erklärt, in den ersten 2 Trimestern werden sämtliche Ovarien bei den Mädchen produziert, die man dann im ganzen Leben man irgendwann vielleicht braucht und die werden alle gekillt. Ja, das sei ein Genozid, sagt er. Die haben überhaupt keinen Respekt fürs Leben. Die haben überhaupt keinen Respekt für irgendwas. Kann man dieser Agency FDA überhaupt noch trauen? Das ist eine rhetorische Frage, die er gestellt hat. Nachdem sie zugelassen haben, dass eine hochgefährliches Arzneimittel, nämlich dieses Remdesivir, massenhaft benutzt wird auf Anordnung von Fauci, nachdem sie zugelassen haben, im nächsten Schritt, dass jetzt angeblich sichere und wirksame Impfstoffe eingesetzt werden, die hier serienweise die Leute töten. Das Problem sind die Medien natürlich, die dafür sorgen, dass der Hype weiter anhält. Nach 53, ich weiß nicht, ob die Zahl richtig ist, aber niedrig genug ist sie, nach 53 Todesfällen ist bei der Schweinegrippe Schluss gewesen. Da hat man gesagt, Ende, war das Tamiflu oder so, Ende im Gelände, wir hören auf damit. Wir wissen trotzdem, das hat zu 1300 Fällen von Narkolepsie bei überwiegend skandinavischen Kindern geführt. Wolfgang hat dann sich eingeschaltet, gesagt, das ist ein Verbrechen, was hier passiert. Ja, das ist wohl unübersehbar. Justus hat sich eingeschaltet und sagt, das ist genau der Grund, warum die alle nicht mehr zurück können. Ich bin mir da nicht so sicher, aber es ist sicherlich ein Grund dafür. Jedenfalls der absolute Hammer, was er da erzählt hat. Danach nochmal sehr interessant, Professor Matthias Desmet aus von der Universität in Gent in Belgien. Er ist klinischer Psychologe und hat außerdem noch einen Grad in Statistik. Und er sagt, das ist hier eine Situation gewesen, in die Covid hineinkam, die war fast genauso wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Hier wird insbesondere dann, nachdem die Covid-Nummer begonnen hat, vermutlich schon vorher, wir werden ihn nochmal uns anhören, weil der ist einfach super interessant. Hier wird mit Massenpsychologie gearbeitet. Vier Dinge sind Grundvoraussetzung dafür gewesen, dass das alles funktioniert, was hier abgezogen wird. Zum einen, man braucht viele sozial isolierte Menschen. Die hatten wir vorher schon. Zweitens braucht man bei diesen Menschen oder bei den Menschen insgesamt einen Mangel an Gefühl, dass hier ein Sinn im Leben besteht. Auch das hatten wir schon. Dann braucht man, das ist sehr wichtig, Free-Floating Anxiety, also Angst, die an nichts festgemacht ist. Die schwirrt da so rum, keiner weiß, warum er ständig von Angst erfüllt ist. Das hat auch eine große Rolle gespielt, ist die größte Rolle. Und viertens braucht man free-floating psychological discontent, also wiederum nicht festzurbare, ein nicht festzurbares, an nichts festzumachendes Gefühl von psychologischer Unzufriedenheit. Das alles vier gab es genau vor Corona. Eine Menge Leute sind wegen Burnout gar nicht mehr in die Arbeit zur Arbeit gegangen. 40 bis 70% der Menschen haben schon vor Corona gesagt, wir haben Bullshit-Jobs. Da gibt es ein ganzes Buch drüber. Die Benutzung von Psychopharmaka ging in die Höhe, wurde vielleicht auch in die Höhe getrieben. 300 Millionen Dosen von Antidepressiva allein in Belgien. Das ist kein besonders großes Land.
Wow.
Die meisten Menschen, die von diesem Free-Floating Anxiety, das ist der wichtigste Bestandteil als sozusagen Erfolgsboden oder Nährboden für das Funktionieren dieser Plandemie, ich sage das jetzt auch mal Plandemie, also diese Free-Floating Anxiety, das führt dazu, dass die Leute Panikattacken haben, dass sie meistens sehr manchmal sogar Schmerzen haben und dann aber nicht wissen, wie kommt das alles? Woher kommt meine Angst? Die suchen nach einer Erklärung für ihre Angst, weil sie keine finden, werden sie noch verrückter, in Anführungsstrichen. Und dann kommen die Medien. Dann kommen die Medien und sagen, hey, hier ist die Erklärung. Corona, wir haben eine Pandemie. Ja, und da fühlen sich die Leute dann plötzlich besser. Also es muss eine Strategie geliefert werden, erstens, die die Angst mit etwas Konkretem verbindet. Das ist geschehen, indem man sagt Corona. Deswegen folgen dann die Leute schon von allein, weil da fühlen sie sich eben viel besser. Und zweitens führt das dann dazu, dass wir eine kollektive, fast schon heldenhafte Schlacht mit dieser Furcht führen. Und zwar führt das auch zu einem neuen sozialen Band in den Teilen der Bevölkerung, die das ganze Spiel mitmachen. Ja, eine
Das haben
neue
wir
Verbindung.
ja diskutiert, dass natürlich die Menschen, wo vielleicht nicht so einen Lebensinhalt spüren und das Gefühl haben, was bringt mir das Leben und vielleicht ein bisschen depressiv sind, haben plötzlich eine Aufgabe, die Leute zu denunzieren und dann den Hilfs-Sheriff zu spielen und sagen, hey, ich bin ein guter Bürger, ich schütze dich und ich verpetze dich überall. Zieh diese scheiß Maske an, das ist gefährlich.
Ja, genau das schildert er auch. Er sagt, das führt dann dazu, dass diese Menschen, die auf diese Weise angegriffen werden oder ergriffen werden, ein eingeschränktes Gesichtsfeld haben. Die sehen nur noch die Opfer der Krankheit. Die sehen überhaupt nicht mehr die Opfer der Maßnahmen. Können sie nicht mehr wahrnehmen. Das ist nicht, weil sie keine Empathie haben, sagt er, es hat einen anderen Grund. Das ist eine mentale Vergiftung. Eine mentale Vergiftung. Sein Spezialgebiet ist die Mass Formation, also Massenformation. Und da sagt er, das ist nicht nur so ähnlich wie eine Massenhypnose, die hier stattgefunden hat, sondern es ist eine Massenhypnose. Und wenn man in dieser Hypnose oder von dieser Hypnose ergriffen ist, dann interessiert es einen auch nicht mehr, ob das alles falsch ist, was da gemacht wird. Die ganzen realen Daten, die dann auf einen runterkommen, nimmt man einfach nicht mehr wahr. Es gibt keinen Weg, da rauszukommen. Man muss, also da spricht er uns jetzt an, man muss dann anerkennen, dass das so ist, dass diese Menschen ein soziales Band gefunden haben für im Wege der Bewältigung ihrer Furcht, oh super, wir arbeiten jetzt alle zusammen gegen Covid. Hat aber auch gesagt, das ist ganz wichtig, dass nur maximal 30% der Bevölkerung davon wirklich erwischt werden, von dieser Hypnose. 30%, das ist gar nicht so viel. 40% halten sich sozusagen an der Seitenlinie auf und gucken und sagen, mal sehen. 20 bis 25, vielleicht sogar 30% sind wir, die wehren sich. Aber diese Massenhypnose, diese echte Hypnose, die hier stattfindet, ist so, dass, das ist so, dass du nicht nur ein eingeengtes Gesichtsfeld hast, du spürst auch keine Schmerzen mehr. Es gibt nämlich Operateure, ich glaube, überwiegend ist das in China so, schwer vorstellbar, aber ich habe das vorher auch schon mal gelesen, Operateure, also Chirurgen, die sagen, das machen wir nicht mit irgendeinem Anästhetikum oder so, sondern wir hypnotisieren einfach. Und da gibt es unter Hypnose, mehr nicht, Operationen am offenen Herzen. So muss man sich, sagt er, das vorstellen. Diese Menschen merken wirklich nichts mehr. Die haben eben dieses neue soziale Band, das sie hypnotisch übernommen haben. Da kommt man nur gegen an, da kommt man nicht raus, wenn man ein anderes, besseres soziales Band liefert. Und das ist unser Job. Das müssen wir machen. Wir dürfen also nicht aufhören mit unserer Aufklärung, auch und gar nicht gegenüber den geimpften Leuten. Auch da gibt es wohl Möglichkeiten, denen zu helfen. Ich will da aber noch nichts drüber sagen. Es ist jetzt schon angesprochen worden von mehreren Leuten. Mike Yeadon hat auch einen Hinweis gegeben, wenn das funktioniert, dann werden wir das veröffentlichen. Wir wollen aber nicht als Scharlatan-Befürworter oder gar als jemand, der sowas pusht und am Ende da auch noch Kickbacks kriegt, gesehen werden. Deswegen muss das erst ganz sicher sein, dass das auch funktioniert. Also solange die in dieser Hypnose sind, kommst du da nicht gegen an. Du kannst nur versuchen, durch weitere Aufklärung, indem wir immer weitermachen mit dem, was wir tun, plötzlich ein neues soziales Band zu liefern, ein natürlich positiveres, muss man liefern. Das hat Viviane immer schon gesagt, dass wir das tun müssen. Das passt alles, was er dann weiterhin geschildert hat. Was außerdem noch passiert ist, dass diese Leute, die dieser Hypnose zum Opfer fallen, radikal aggressiv gegenüber anderen Meinungen werden. Kennen wir ja alles schon. Dass sie aber tolerant sind für alles, was die Führer, also Merkel oder so, anrichten. Und da nehmen die alles hin, egal was das für eine Katastrophe ist. Ich habe dann gefragt, wie kommt das? Wer macht sowas? Also wie es kommt, weiß er auch nicht, sagt er. Wer macht sowas? Ja, das ist eine gute Frage. Es seien nicht die normalen Kriminellen. Keine Common Criminals, sondern diese hier verhalten sich immer noch entsprechend den sozialen Regeln. Das habe ich nicht verstanden, weil ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Aber vielleicht habe ich auch irgendwas falsch verstanden. Die würden sich ja an die Regeln halten, klar, weil sie die selber machen, ne? Die ständig sich ändernden Regeln. Insofern, vielleicht wird so ein Schuh draus. Der Unterschied zwischen dieser Form der Massenhypnose und der klassischen Hypnose, also die klassische Hypnose, zum Beispiel die, wo man für einen konkreten Zweck das ist auch ein konkreter Zweck, also für zum Beispiel eine Operation so eine Hypnose einsetzt, ist der. Bei der klassischen Hypnose weiß der Hypnotiseur, dass er hypnotisiert. Bei dieser Massenhypnose, sagt Professor Desmet, da ist das anders. Die Typen glauben ihren eigenen Bullshit sozusagen. Die sind in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit noch eingeschränkter als die normale, ja, hypnotisierte Bevölkerung. Bis zum gewissen Grad kann ich dem folgen, aber nicht völlig. Deswegen müssen wir ihn nochmal anhören. Diese Form der Massenhypnose gibt es im Übrigen erst seit 20 Jahren. Erst seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, also 1900 ein paar kaputte. Weil die totalitären Regime gibt es erst seit damals. Vorher gab es Diktaturen. Diktaturen arbeiten anders. Was das überhaupt bedeutet, sagt er, das kann man vielleicht anhand einer Buchempfehlung, hat er gegeben, Eichmann in Israel, anhand dieses Buches erkennen. Das Ganze ist so komplex, sagt er, dass wir so realistisch wie möglich rangehen müssen. Also wenn wir uns das überlegen, dann reicht es nicht aus, wenn wir sagen, was sind die denn bescheuert oder sowas, sondern wir müssen versuchen, das wissenschaftlich so konkret wie möglich zu erkennen, damit wir damit umgehen können und möglicherweise auch helfen können. Wir müssen beide Perspektiven sehen. Unsere, aber auch deren Perspektive, auch wenn die aus unserer Sicht noch so falsch ist und sogar beweisbar, belegbar falsch ist, weil sonst können wir dem ganzen Problem nicht näher treten. Wenn wir weiter sprechen, so wie wir es tun jetzt gerade, Roger, du und ich, dann hilft das. Wenn wir jetzt aufhören würden, dann würde die Hypnose schlimmer werden bei den Leuten. Dadurch können wir sie durchbrechen. Irgendwann durchbrechen wir dann mit einem besseren sozialen Band, was wir zu liefern haben. Ich glaube, das wird bald der Fall sein. Wolfgang sagte dann, ja, wir bauen ja gerade mit dem, was wir hier tun, also was wir im Ausschuss tun, was du tust, was andere tun, Reitschuster und so weiter, wir bauen ja gerade einen Platz für die vielen undecided Leute, in dem wir sprechen, sonst würde die Hypnose eben immer tiefer werden. Also eine beruhigende Erkenntnis von Professor Desmet war noch, im Unterschied zu den Diktaturen, die irgendwann besser werden, in Anführungsstrichen, weil wenn der Diktator sein Ziel erreicht hat, die Bevölkerung unterjocht hat, dann werden die Maßnahmen plötzlich gelockert. Das ist hier anders. Das ist hier anders. Bei den totalitären Strukturen, die seien durchweg self-destructive, also die zerlegen sich selbst, die schmeißen ihre eigenen Leute unter den Bus, wenn sie nicht mehr brauchen. Das ist also nur eine Frage der Zeit, dann implodieren die so oder so. Wir sollten nur dafür sorgen, dass das Ganze ein bisschen beschleunigt wird, damit es nicht zu lange dauert und noch weitere Opfer fordert. Ich glaube, da hatte dann zwischendrin sich Wolfgang nochmal eingeschaltet und ich meine auch Viviane, da gibt es eine Studie von der Universität Erfurt, ich weiß nicht, ob wir die hier schon mal angesprochen haben, die bestätigt das, was er sagt, dass also nur 30% von dieser Hypnose voll erfasst werden. Die sagt auch, dass nur, also nicht ganz so, aber doch parallel dazu, dass nur 30% der Bevölkerung überhaupt noch der Regierung irgendwas glauben. Und das gibt zu denken. Ne?
Ja. Hat der Experte irgendwie auch sagen können, wie man so einen Menschen identifizieren kann, ob der voll in dieser Hypnose ist, weil es diese 30% oder diese 40%, das wäre noch praktisch, ob sich überhaupt noch lohnt, mit Menschen den Diskurs zu führen. Ich denke, die 30% erreichst du nicht. Sehe ich das richtig?
Du, ich glaube, das erkennst du, wenn du mit denen redest. Also ich habe doch mal so eine Geschichte erzählt. Ich bin mal in Göttingen aus dem Bahnhof ausgegangen, hatte wie immer keine Maske auf, war schon draußen. Zwei Polizisten wollten in den Bahnhof rein, die hatten beide eine Maske auf und haben aber gesehen, dass ich da drinnen auch keine auf hatte. Ne? Also das übliche Spiel, die Justiz jagt jetzt nur noch Leute, die Geburtstag feiern, auf einer Parkbank sitzen oder zusammen was essen. So ähnlich war das, aber war mir egal. Ne? Ich hatte meinen Arbeitstag quasi erledigt, musste nur noch relativ dringend in den Zoom mit den Kennedy-Leuten. Und ich habe dann gesagt, ach scheiße, jetzt bin ich sowieso zu spät, rede ich eben mit den beiden. Ne? Ich habe denen dann das Attest gezeigt und mit dem einen kam ich wirklich gut ins Gespräch. Man sah ihm an, dass er Fragen hatte. Und mit dem habe ich geredet. Den anderen habe ich angeguckt, habe da ein paar Takte geredet, war absolut zu. Also so erkennt man das. Das war einer von den 30% und der andere war einer von den 40%. Das spürt man, das sieht man.
Also ich glaube, wenn man einfach überhaupt nicht rankommt, wenn diese Argumente gar nicht da sind oder recht aggressiv, glaube ich, da lohnt sich es momentan gar nicht zu diskutieren. Ich glaube, wir müssen uns auf die, wie du sagst, um die restlichen 40% mit denen das Gespräch suchen, wenn sie das möchten, um dann, dass sie sich abschätzen können, wo sie stehen. Weil die 30%, also so wie das jetzt klingt, ist verlorene Energie.
Ja, zumindest jetzt. Ne? Irgendwann wird es vielleicht besser werden, denn das sind ja dann auch wieder Herdentiere. Ne? Sonst wären sie ja nicht so leicht beeinflussbar. Und wenn dann plötzlich 70% sagen, Jungs, ihr seid jetzt völlig auf dem falschen Dampfer, dann werden auch die wieder zuhören. Ne? Vielleicht aber nicht aus Überzeugung, nein. Aber weil sie eben immer hinterherlaufen.
Ne? Einfach Mitläufer dann.
Ja.
Aber es ist schon heftig. Und dann ist halt, aber es ist gut zu wissen, das ist, glaube ich, auch was Positives, dass man sagen kann, wir haben Potenzial für 70% der Menschen zu erreichen.
Ja, so hörte sich das an. Ne? Du wirst sie nicht alle kriegen, aber selbst wenn du mit deinen eigenen 30% nochmal 30 erreichst oder 20, es gibt ja die Theorie von einer anerkannten amerikanischen Psychologin, dass 3-5% oder 3,5% ausreichend sind, um das Ruder rumzureißen. Weil das eben die Leute sind, die was bewegen und die anderen eben nicht.
Ja. Wie ist es eigentlich, das Graphenoxid, wie es heißt? Wie weit seid ihr da? Weil das gibt es jetzt auch im Internet, diese Gerüchte, dass das da drin ist, in den Masken drin ist, in Impfungen drin ist, in den Tests drin ist, das sei giftig. Hast du da schon was gehört? Haben die Experten schon sich da geäußert? Was kann man dazu schon sagen?
Wir arbeiten da mit einer Gruppe von deutschen und amerikanischen Medizinern zusammen, die untereinander verbunden sind. Aber ich möchte nichts sagen, bevor die nicht mit einer klaren Aussage
Okay,
gekommen sind.
alles
Ich
gut.
kann nur eins sagen, die Hinweise darauf, dass es so ist, die mehren sich. Die mehren
Okay,
sich.
okay. Wäre das dann ein möglicher Grund, wegen, das ist ja auch eine mögliche Magnetismus-Kombination? Hat das mit dem zu tun? Ist das
Ja. Das soll das
okay?
sein. Also,
Okay.
das soll das sein. Das soll das sein, was zu diesem Magnetismus führt, weil sich dieses Graphenoxid im Körper mit irgendeinem, ich habe es vergessen, was das für ein Element ist oder so, verbindet. Und das führt zu Magnetismus. Aber es ist eben möglicherweise, das wäre ja nicht so schlimm. Ich meine, ich möchte kein magnetischer Mensch sein. Man ist
Naja.
das sowieso bis zum gewissen Grad, aber nicht so magnetisch. Aber es soll ja eben wesentlich schlimmere Folgen haben. Und wenn sich das bewahrheitet, dann weiß ich nicht, wie man dann reagiert. Aber, und vor allem, wie die Menschen reagieren, die davon betroffen sind.
Ja, da gibt es ja krasse Verschwörungstheorien, dass dieses Graphenoxid, wo wir jetzt diskutiert haben, auch anspricht auf 5G-Wellen. Das kann ich
Ja.
jetzt natürlich noch nicht bestätigen, aber das muss man einfach beobachten. Falls dem so wäre, dann kannst du ungefähr vorstellen, was die für Möglichkeit hätten. Also es wäre
Ja,
dann.
genau das ist auch der Verdacht, den diese Mediziner und Wissenschaftler nachgehen. Ich denke, da wird schnell eine Erkenntnis kommen.
Ja, ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt. Ich kann es natürlich auch nicht beweisen, aber ich traue dem 5G einfach nicht. Aber es ist jetzt nicht etwas wissenschaftlich oder so. Aber wenn man gelesen hat, dass x Studien schon seit Jahren da sind, dass die Wissenschaftler gewarnt haben von diesem 5G und das ist wie nicht beachtet worden, hört man plötzlich nichts mehr. Ja, da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich hoffe sehr, dass die Experten da ein Auge drauf haben, weil. Das wäre natürlich dann katastrophal, wenn das dann stimmen würde.
Ja, da sind eine Menge Experten, die schon seit Jahren davor waren, völlig unabhängig von dieser Geschichte mit dem Graphen, haben die immer schon vor diesem, ja, wie soll man sagen, Mikrowelleneffekt gewarnt, unter anderem vor diesem Mikrowelleneffekt. Auch dem wird jetzt verschärft nachgegangen. Ich weiß, dass sogar die Südafrikaner das zum Thema gemacht haben. Warum die immer noch nicht mit ihrer Klage aus der Kurve gekommen sind, weiß ich allerdings nicht, aber ich werde mich da jetzt mal erkundigen. Also es ist die halbe Welt wach, was diese 5G-Geschichte angeht. Und es werden immer mehr Leute wach. Also selbst in Australien habe ich bisher gedacht, oh Mann, wieso kriegen die gar nichts gebacken? Der Kollege Tony Nikolic hat da die Menschheit oder hat die Massen erreicht, ist im Mainstream gelandet. Der ist Anwalt. Und den werden wir, glaube ich, beim nächsten Mal im Ausschuss hören, zusammen mit anderen Australiern. Also sogar da geht was voran. Natürlich völlig ignoriert vom
Ja.
Mainstream, aber der Mainstream ist uns ja auch inzwischen ziemlich egal.
Absolut. Stichwort international. Ich denke, da ist immer mehr am Wachsen. Ich denke, im Hintergrund läuft da sehr viel. Gibt es da
Ja.
irgendwelche Infos, die du mitteilen kannst oder willst in Bezug auf internationale Netzwerk?
Ja, ich habe gerade wieder mit den Amerikanern gesprochen. Die haben jetzt, ich hatte ja neulich von dem Fall gesprochen, den unser Freund George Wentz anhängig gemacht hat. Das ist eine Klage, wo es nur um Rechtsfragen geht, nämlich um die Frage, hat irgendein drittklassiger Bürokrat bei der CDC die Macht zu sagen, wir haben jetzt ein nationales Gesetz, was vorschreibt, dass jeder, der ins Flugzeug steigt, eine Maske tragen muss. Natürlich hat er die nicht. Diese Klage sollte erfolgreich sein. Das wird dann ziemlich reinhauen. Es ist aber nur einer von mehreren Angriffen. Es wird eine neue, ganz große Klage geben. Ich habe gerade eben mit Leslie Manoukian gesprochen, das sozusagen, die auch bei uns schon gewesen ist, die frühere Investmentbankerin, die sagte hier, wir machen jetzt ein ganz großes Ding. Diesmal geht es dann auch wirklich um den PCR-Test. Und zwar so, dass das amerikanische Beweisrecht endlich zur Geltung kommt. Ne? Unser Beweisrecht ist ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wie das gesamte System ein rauchender Trümmerhaufen. Aber die Amerikaner haben immer noch das Law of Evidence, wo insbesondere die sogenannte Pretrial Discovery eine ganz große Rolle spielt. Und da erfährst du alles. weil bevor es überhaupt zur mündlichen Verhandlung kommt, können die Anwälte der beiden Parteien die gegenseitigen Zeugen gemeinsam, da ist dann auch immer so ein Gerichtsprotokollant dabei, anhören. Alle Unterlagen müssen auf den Tisch. Hier wird es natürlich sehr spannend sein, was hat die CDC noch so, was da verheimlicht worden ist. Alle Unterlagen müssen auf den Tisch und wenn eine Partei Unterlagen zurückhält, dann verliert sie möglicherweise schon deshalb, das wird man dann als Beweisvereitelung bezeichnen. Ich will auch noch mal sehen, was bei den Indern läuft. Das muss ich morgen oder übermorgen noch mal abfragen. Da ist, die sind ja viel weiter als der Rest der Welt, weil die eben ein vergleichsweise sehr gut funktionierendes Rechtssystem haben, während alles andere unterwandert worden ist, in den meisten westlich geprägten Ländern jedenfalls. Überall sind da die entsprechenden Bots implantiert worden, aber bei denen eben nicht. Da gibt es ja sogar die klare Ansage des indischen Supreme Courts, ja, das ist richtig, dass ihr diesen Impfversuchen nachgeht, die von einer NGO von Bill Gates durchgeführt wurde. Wurden, die zum Tod von, ich glaube, 8 Kindern geführt hat. Also da wird auch Bill Gates selber unter Druck geraten, denke ich. Aber das wollen wir genauer hören. Wahrscheinlich werden wir uns die auch nochmal bei uns im Ausschuss anhören.
Sehr gut. Hast du das mitbekommen mit Fauci, wo die Bombe hat fallen lassen in Bezug auf die Delta-Variante, dass der Impfstoff, also die gleiche Viruslast in der Nase ist bei einem Geimpften und einem Ungeimpften? Und darum hat er klar gesagt, die Impfung für die Delta-Variante sozusagen wirkungslos ist. Das signalisiert natürlich, dass der Booster kommen muss. Ich glaube, das ist ein Teil des Planes, also ist nur eine Vermutung, aber ich kann mir es nicht anders vorstellen, dass die dritte Impfung kommt, weil man hat ja schon gehört, dass sie davon ausgehen, dass es jedes Jahr, da hat ja ein CEO vom Pharmaunternehmen gesagt, das habe ich auch gepostet, könnt ihr nachschauen im Kanal, 2,1 Milliarden oder so, damit rechnen sie jedes Jahr, weil die Politiker sind ja für Impfungen. Und sie gehen schon davon aus, dass das jedes Jahr kommen wird.
Also dazu gibt es auch eine Geschichte, das ist ja nicht nur bei den Amerikanern so, sondern das ist auch der Teil des sogenannten Lockstep-Approach, also dieses Gleichschritts, der weltweit läuft. Natürlich, das war schon seit langem erkennbar, dass die zwei Impfungen nicht ausreichen, sonst kommt die dritte, die vierte und so weiter. Ich kann dazu sagen, dass ein Mandant von uns mir erzählt hat, und der ist absolut glaubhaft, Entschuldigung, glaubwürdig, dass in seinem Betrieb, ich glaube, das war im Oktober oder September 2020, eine Besichtigung stattgefunden hat von verschiedenen Politikern. Die machen das ja gerne, da gibt es dann umsonst was zu essen.
Bratwurst.
Die verdienen ja nicht so viel Kohle. Ja. Und einer von denen, CDU-Mann, hat sich quasi vertrauensvoll, wichtigtuerisch hinter den Kulissen an diesen Mandanten gewendet und hat gesagt, hier übrigens, die Impfungen sind beschlossene Sache. Wohlgemerkt, das war zwei Monate, bevor es losgegangen ist, oder drei sogar, sind beschlossene Sache. Das sind auch nicht nur zwei, sondern es wird alle 6 Monate Impfung geben. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Wenn sich das wiederum beweisen lässt, Ich meine, wie viele Beweise brauchen wir denn eigentlich noch dafür, dass hier eine geplante gigantomanische Sauerei im Sinne eines geplanten gigantomanisch großen Genozids abgeht? Ne?
Aber ich frage mich mal, weißt du, es ist ja so klar, es kommt immer jeden Tag noch heftiger raus. Die Gerichte sind momentan nicht wirklich auf unserer Seite. Deutschland sieht schlecht aus, rechtsstaatlich, haben wir gesehen, aus diversen Gründen. Was ist dann die Lösung?
Das sind die internationalen Zusammenarbeiten. Das habe ich, wie gesagt, immer gesagt. Auch die Class Actions, wenn es nur eine ist, es wird aber eine zweite geben. Ich weiß, dass, ich habe gerade mit Michael Swinwood gesprochen, ich weiß, dass der auch total unter Strom steht. Da ist gerade berichtet worden, in Kanada übernimmt das Militär jetzt faktisch alles. Er hat von einem Whistleblower berichtet, ganz, ganz oben in der sogenannten Regierung, ein Wissenschaftler, der sagt, wir sind hier quasi weiß vor Angst. Das sind nur noch ganz wenige, mit denen er sich unterhalten kann. Die Regierung existiert faktisch nicht mehr, sondern das ist das Militär, was alles in der Hand hat. Die werden jetzt, um das Ganze einzuleiten, angewiesen, bei Verkehrskontrollen zu helfen. Verkehrskontrollen durch das Militär. Ja. Bisher war das die Polizei. Die haben ja mehrere Arten von Polizei. Da jetzt soll das Militär ran. Das ist also die Überleitung dazu, Das befürchtet er und befürchtet dieser Whistleblower, dass es dann eben unter Einsatz des Militärs zu Zwangsimpfungen kommt. Ich glaube, dass es nicht so weit kommen wird, sondern dass vorher die Bevölkerung wach wird, denn das ist alles, was gebraucht wird. Die Bevölkerung muss wach werden, aufstehen, sozusagen von der Planke runtersteigen, dann ist alles gut. Dann fällt die Brut in den Abgrund, wo sie hingehört.
Absolut, das ist das, was es einfach braucht, dass immer mehr Leute merken, da stimmt was nicht. Und ich bin gespannt, wie Sie das machen. Es ist ja das Thema mit dem Kinderimpfen. Von 12 bis 17 werden jetzt heute gerade gelesen, Impfzentren eingerichtet, dass 12 bis 17-Jährige sich anmelden können, für sich sumpfen zu lassen. Ich habe den ersten Fall schon gehört, dass ein Kind geimpft wurde ohne die Eltern. Das ist unglaublich, was jetzt da abgeht. Der Druck ist sehr groß und es wird auch diskutiert, dass ja die Kinder selber entscheiden sollen dürfen, ob sie geimpft werden oder nicht, um zu sagen, hey Leute, geht's noch oder was ist los? Bei uns in der Schweiz war das auch ein Thema. Eine Frau Ebi hat das mal rausgelassen. Ab 12 könnte man das den Kindern zumuten, das selber zu entscheiden. Gleichzeitig, wenn irgendein Kind ein Tattoo will oder ein Piercing braucht die Unterschrift der Eltern, dann muss ich sagen, hey, tickt ihr noch richtig oder was ist mit euch falsch? Also das geht gar nicht. Also.
Das geht gar nicht. Es begann vor einigen Monaten in der Bay Area in San Francisco, wo man plötzlich Kindern, ich glaube so um die 14 war die Messlatte, erlaubt hat, ohne Einwilligung ihrer Eltern, ja sogar ohne, dass die Eltern überhaupt informiert wurden, sich impfen zu lassen. Und das ist das, was wir die ganze Zeit sehen. Es wird irgendwo gepusht. Das ist ja, wenn wir nicht mitmachen, Roger, ist sofort Schluss. Es geht um freiwilliges Mitmachen. Ist natürlich nicht wirklich freiwillig, wenn du belogen wirst. Also juristisch ist es eine Täuschung oder sogar eine Drohung, die immer dazu führt, dass deine Willenserklärung unwirksam ist. Aber wenn wir nicht mitmachen, ist sofort Schluss. Also die pushen, gucken, machen die das oder lehnt sich gibt es Leute, die sich auflehnen? Wenn die Leute sich auflehnen, sagen sie, nee, so haben wir das gar nicht gemeint. Das waren wir nicht. Aber wenn die Mehrheit der Bevölkerung das mitmacht, dann ziehen sie es durch. Also das muss erkannt werden von uns. Wenn wir einfach nicht mehr mitspielen, ist Schluss, sofort.
Ja, definitiv. Aber das ist das mit den Kindern. Das muss definitiv eine rote Linie sein. Ich frage mich wirklich, bei diesen 40%, die wir vorher angesprochen haben, wo momentan vielleicht noch ein bisschen neutral sind, was auch immer, was brauchen diese Menschen, dass sie sagen, hey, jetzt reicht's? Das würde mich echt mal interessieren, mit diesen Menschen zu reden. Sind immer noch im Glauben, jetzt noch ein bisschen Hände klatschen und noch ein paar Knie beugen und dann ist alles gut? Oder ich kann es nicht verstehen. Ich habe keine eigenen Kinder, aber ich würde zum Löwe, wenn mein Kind angefasst wird. Also das.
Ja, das ist wohl nur so zu erklären mit dieser ganzen Psychologie, mit dieser Massenhypnose einerseits zu erklären und mit der Tatsache, dass das maßgeblich transportiert wird von den Mainstream-Medien. Wenn diese Mainstream-Medien endlich merken würden, wie sie benutzt werden, wenn die Leute 50%, ich habe vorhin ein Interview gehört, sehr, sehr gutes Interview von Markus Langemann mit in seinem Club der klaren Worte mit dem Medienwissenschaftler Professor Mayen von der Uni in München. Total interessant. Er sagt, die Medien sind's. In den Medien herrscht enormer Druck. 50% der Leute in den Medien würden am liebsten nicht mehr mitmachen, aber die stehen unter Druck, auch in Existenzangst. Wenn die aber merken würden, dass es hier nicht um einfach nur einen Job geht, sondern um Leben und Tod, wenn die sagen würden, jetzt reicht's, jetzt berichten wir richtig, auch dann wäre Schluss, ne?
Ja, definitiv. Ich glaube, es bräuchte wirklich mal ein großes Medienhaus, wo, ich weiß auch nicht, die 50% der Belegung sagen, hey Leute, da mache ich nicht mehr mit und wirklich mal zwei, drei Knaller raushauen, dann könnte das wirklich kippen. Und da brauchst du halt ein paar Leute, wo wirklich vorangehen.
Also da war interessanterweise ist in dem Interview Club der klaren Worte von Markus Langemann auch ein O-Ton von, wie heißt er, Julian Reichel, dem Chef von der Bild-Zeitung, zu hören gewesen. Ja. Ich habe das ja schon ein paar Mal, ich habe das ein paar Mal gesehen, die werden jetzt einen eigenen Fernsehsender machen. Und dann wurde der Professor Mayen gefragt, ja, macht er das jetzt? Also der war absolut gegen die ganzen Maßnahmen, war schon fast verzweifelt, wütend. Dann fragte Langemann den Professor Mein, warum macht er das? Ist das jetzt, weil er sich dem Mainstream anpassen will oder den Empfindungen, die die wahre, die Realität da draußen, die Menschen haben, um weiter Klicks zu kriegen, um weiter seine Zeitung zu verkaufen? Da dachte er, ja, das sicherlich auch, aber er kauft ihm das ab. Professor Mein sagt, ich bin in vielen Punkten politisch völlig anderer Meinung, eigentlich in jedem Punkt politisch völlig anderer Meinung als Julian Reichelt, aber er kauft ihm das ab. Er sagt, das ist echt, was der macht, da geht es nicht nur um Klicks, sondern die Wut ist sozusagen in jedem Wort zu spüren. Und das brauchen wir, das brauchen wir.
Also der Reichelt, finde ich, ist im guten Weg. Die Frage ist natürlich, wie lange, dass er noch da sein darf. Es gibt ja bei Bild auch ein neues Fernsehen, wo bald kommen soll. Und hoffe natürlich, dass sie kritisch berichten. Wir haben auf 1, glaube ich, auch ein toller Sender, der wirklich kritisch berichtet. Es gibt immer mehr, aber es ist halt immer noch in der Gesamtheit immer noch viel zu wenig. Wir sind natürlich gegen diese Menge, diese Masse, wo die seit Jahrzehnten aufgebaut haben. Vor 20, 30 Jahren haben sogar ARD und ZDF kritisch berichtet. Das ist lange vorbei. Da kommt nichts Kritisches mehr. Nichts, nada,
das ist richtig,
null.
Das ist auch in dem Interview klar geworden. Es gab da mal solche Ikonen wie Hans-Joachim Friedrichs. Das ist der Mann, der Journalist, der war auch mal Tagesschausprecher. Also Tagesthemen hat er gemacht. Und das ist der Mann, der das Wort geprägt hat. Das ist aber nicht von ihm, er hat es nur immer wieder betont. Als guter Journalist darfst du dich mit keiner Sache gemein machen. Auch nicht, wenn es eine gute Sache ist. Und genau das passiert jetzt. Das ist der sogenannte Haltungsjournalismus, der aber offenbar vielen Redakteuren abgezwungen wird, weil man sie eben unter Druck setzt. Diese Jobs werden nicht mehr gut bezahlt. Die müssen das berichten, was ihnen vorgegeben wird. Also wirklich super interessantes Interview. Ich hab dem Markus Langemann dann empfohlen, im Anschluss daran mal Martin Schwab zu hören. Professor Schwab, der hat ja schließlich sozusagen die juristische Aufarbeitung dieser Sache geleistet, weil er hat ein 180-seitiges Gutachten zum katastrophalen Versagen der Mainstream-Medien anhand des Beispiels von Wolfgang Bodak gebracht.
Krass. Also jemand hat vorher auch geschrieben, der Reichelt sei für Corona-Impfungen. Das darf er sein. Absolut. Man darf für Impfungen sein. Man soll einfach die anderen, die das nicht wollen, in Ruhe lassen. Und nicht nur in Ruhe lassen, sondern nicht diskriminieren oder benachteiligen. Wenn man einfach sagen kann, hey, wenn du dich impfen lässt, dann mach das, kein Thema. Aber lass die anderen in Ruhe. Aber das ist genau das Problem, das wir momentan haben. Dieser Druck ist extrem bei allen Zielgruppen, bei allen Altersgruppen, überall, bei den Kindern, bei den Jugendlichen, bei den Erwachsenen und bei den älteren Leuten. Es ist extrem. Dann heißt, ich kann meine Großmutter nicht mehr sehen, wenn ich mich nicht impfen lasse und. Und das dürfen wir nicht zulassen. In Bezug auf Druck, vielleicht hast du einen kleinen Tipp. Es gibt viele Menschen, die sagen, hey, wenn ich mich nicht impfen lasse, verlasse ich den Job. Was macht man am besten? Einfach sich kündigen lassen und dann klagen? Oder was würdest du empfehlen?
Ja, wie gesagt, der Rechtsstaat ist komplett im Arsch. Würde ich mich auf den Rechtsstaat nicht verlassen. Um Zeit zu gewinnen, kann man das machen. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, es geht um Leben und Tod. Natürlich kann man sagen, ich möchte mal wieder ein Eis essen gehen und dafür nehme ich auch gerne in Kauf, dass die Impfung mich umbringt. Ist aber keine besonders schlaue Entscheidung. Natürlich kann man sagen, ich will meinen Job behalten, weil davon lebe ich. Wenn man es möglicherweise mit dem Leben bezahlen muss, das muss man sich immer vor Augen halten. Das ist die Entscheidung, die hier getroffen werden muss.
Ja, das sind die 14 Sekunden, die ich immer wieder abspiele, wo ja dann in der Pressekonferenz gesagt wird, die Impfung schützt vor schweren Verläufen, aber sie schützt nicht, dass du selber geschützt bist und sie schützt auch nicht, dass du den Virus weitergibst. Die 14 Sekunden, ich behaupte, wenn das den Menschen zeigen würdest, die würden die Welt nicht mehr verstehen.
Ja, die jüngsten Studien, unter anderem auch eine aus Israel, sagen, dass jedenfalls, was BioNTech/Pfizer angeht, die Zusicherung, dass die, also des Herstellers, dass die 95% wirksam sei, falsch ist. Aber auch die Berechnung, die andere angestellt haben, dass nur 0,85% Wirksamkeit habe, was katastrophal wäre. Auch die ist falsch. Es hat überhaupt keine Wirksamkeit. Diese Impfungen haben keine Wirksamkeit. Dafür sind sie aber hoch, hoch, hoch gefährlich. Und
Musst dir
in vielen Fällen
vorstellen,
tödlich.
du nimmst dir zwei Sumpfungen, willst reisen, kommst zurück und das Edgy-Badge, tut mir leid, Delta-Variante geht nicht. Jetzt musst du auch in die Quarantäne, wenn es dumm geht. Und wir haben noch einen dritten Shot für dich. Also da musst du den Kopf lang und sagen, hey, geht's noch? Also da gibt es ein cooles
Ja,
Video
es
vom Scha
besteht.
Schauspieler aus Amerika, wo gesagt hat, der hat wirklich Klartext geredet. Ich habe jetzt diese zwei Scheißimpfungen genommen und jetzt wollt ihr mir erzählen, dass das nicht nützt. Und ich sei jetzt ein Superspreader. Der hat richtig Gas gegeben. Das.
Ja, also es besteht inzwischen der sehr konkrete Verdacht, dass bei diesen Gain-of-Function-Experimenten im Wuhan Institute of Virology, die angeblich ja durchgeführt worden sind, unter auch vor allem Mitwirkung von Fauci, aber auch Drosten, dass die da tatsächlich versucht haben, dieses gefährliche Virus zu kreieren, also dieses Spike-Protein irgendwie in so ein Virus reinzubringen, damit das Ganze dann möglichst weit verbreitet wird und die Menschen umbringt. Das ist aber nicht gelungen. Und das ist der Grund dafür, dass man dass man dann diese Panik künstlich mithilfe der PCR-Tests geschürt hat, weil ohne Virus kommst du nicht weiter, kannst du die Leute nicht dazu bringen, Masken aufzuziehen, Social Distancing und am Ende Impfungen mitzumachen. Und dass die Impfungen die eigentlichen Biowaffen sind, weil das Virus, insbesondere das Spike-Protein, überhaupt erst durch die Impfungen in den Körper reingelangt, vorher nicht.
Das ist
Das hatte
krass.
Wolfgang hat das in ähnlicher Weise angesprochen, hat gesagt, hier, das wird doch hier abgefangen. Das Spike, selbst wenn das mit einem Virus kommen würde, wird doch hier abgefangen. Das ist ein respiratorisches Virus, kann nur über Nase oder Rachen reinkommen und normalerweise reagiert das Immunsystem darauf. Nur wenn es umgangen wird und der ganze Krempel direkt in den Körper injiziert wird, ja, dann hast du ein Problem. Also das, was auf natürlichem Wege und noch nicht mal auf künstlichem Wege als Virus herzustellen war, das ist der neueste Verdacht. Das hat man erst mit der Impfung geschafft.
Unglaublich. Es ist natürlich so, also man kann sagen, die wirkliche möchte gern Pandemie wissen, dass es keine ist, aber die Pandemie, die kommt erst jetzt, möglicherweise durch die Impfung. Weil die werden jetzt krank, dann kommst du in ein Spital. Wenn du ins Spital kommst, bekommst du meistens ein Willkommensgeschenk. Willkommensgeschenk heißt PCR-Test. Und der PCR-Test weißt du genau, für was der ist. Der ist für die Tonne. Dann wird es einige positive Fälle geben. Die werden auch auf der Intensivstation landen. Und wenn sie im schlimmsten Fall sterben, was wird das sein? Jawohl, ein Coronatoter.
So, und dann kommt es darauf an. Bleibt es bei den 30% Hypnotisierten oder ist es tatsächlich so, dass die den Ton angeben sozusagen? Die können ja nur deshalb den Ton angeben, weil die Mainstream-Medien versuchen, diesen Eindruck zu erwecken. Oder werden unsere 20 bis 30% noch ein bisschen stärker durch immer mehr Leute von den anderen 40%, die diesen Mist einfach nicht mehr glauben, weil es ist so offensichtlich, dass hinten und vorne nichts stimmt an der Geschichte.
Ja, und dann werden sie natürlich das so versuchen, die Ungeimpften machen sie dann schuldig, nur wegen euch sind jetzt die Menschen gestorben in den Spitälern. Und wenn diese Obduktionen nicht durchgeführt werden, die sind zwingend notwendig. Ich bitte alle, die die Möglichkeit haben, das durchführen zu lassen, macht das bitte, weil das wäre ein wichtiges Puzzleteil, diesen Wahnsinn irgendwo aufzuhören, weil wir brauchen da Beweise, weil sonst werden sie das so lange vertuschen können und sagen, nein, das hat nichts mit der Impfung zu tun. Die hatte vielleicht eine Vorerkrankung, aber vorher hat man Corona mit Vorerkrankung nichts mehr gehört. Dass 80 bis 90% aller sogenannten Corona-Tote 1 bis 3 Vorerkrankungen hatten, das hört man nichts mehr. Das ist auch irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn. Aber das ist das, was die Menschen eben dann, ja, durch die Angst, durch die Headlines, durch die Panik, durch die Medien. Es geht nur noch um Zahlen, wie viele Fälle das wir haben. Es sind gar keine Infektionen. Es sind Menschen mit einem positiv, die sind positiv getestet mit einem PCR-Test, der alles andere als genau ist. Und die, wo das vielleicht noch nicht wissen, ein PCR-Test kann ganz speziell durchgeführt werden mit dem CT-Wert. Und alles, was über 25 ist, man sagt Maximum 30, aber das ist sowieso schon viel zu viel, kann man vergessen. Das kann man vergessen. Ich habe letzte Woche eine Bestätigung vom Labor aus Deutschland. Da war der CT-Wert 37. Immer noch.
Und ab 35 hast du mindestens 97% False Positives, sagt Dr. Mike Yeadon. Das ist ja kein Idiot, ne?
Also, Mike Heaton ist da wirklich ein Experte, der weiß Bescheid, hat mal ein klares Video ge gemacht, das habe ich auch gepostet im Telegram. Wenn ihr mal ein klares Video wollt von einem Experten, dann schaut euch das an, das gibt es auch in deutscher Übersetzung. Wir haben mal Klartext geredet über diese Giftspritze, anders kann man dem nicht mehr sagen. Aber klar, wenn natürlich die Politiker, die Medien Vollgas geben und dann die entsprechenden Social Medien auch noch, dann hast du natürlich einen schweren Stand.
So sieht's aus.
Ja, aber aufgeben ist keine Option, das wissen wir.
Nein, wir kommen ja auch jeden Tag weiter, ne? Auch wenn das
Absolut.
in den Mainstream-Medien sich natürlich nicht widerspiegelt. Aber trotzdem, wenn wir bei dir und in anderen Quellen nachgucken, da sehen wir ja, wir kommen weiter, ne? Es ist nur leider so, dass man nicht alle retten kann. Diese Klarheit, die wird immer deutlicher.
Es ist einfach nur krass. Habt ihr schon Pläne macht ihr den Freitag nächstes Mal oder was habt ihr für Pläne?
Ja, wir werden am Freitag wieder was machen. Vielleicht kommt da schon auch was zur Wirtschaftslage mit wahrscheinlich drei hochkarätigen Experten zustande. Das wird dann allerdings ein Schocker werden. Ich habe aber auch noch zwei, drei Mediziner, die Viviane und ich uns mal anhören wollen. Müssen wir mal prüfen. Corvin prüft immer, sind die erreichbar, sind die bereit mitzumachen oder so. Also auf jeden Fall werden wir wieder was Spannendes zusammenstellen, da bin ich ziemlich sicher.
Sehr gut. Ja, man muss auch sagen, corona-ausschuss.de, geht da bitte drauf, da sind alle Sendungen zu sehen. Auch wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht etwas als Whistleblower mitzuteilen, gibt es auch da ein Formular, wo man ausfüllen kann. Das wird auch immer wieder gefragt und gesucht, dass man natürlich da vielleicht Meldungen bekommt von Menschen, die sagen, hey, ich kann das, der ganze Scheiß, ich halte das nicht mehr aus, das muss an die Öffentlichkeit. Solche Menschen brauchen wir. Ich bitte euch, wenn ihr so Möglichkeiten habt, das auch zu nutzen. Und dann könnt ihr mit dem Ausschuss euch in Verbindung setzen. Das wird natürlich geprüft und dann, falls das alles stimmig ist, dann entsprechend auch aufgenommen. Hast
Ja.
du selber auch noch etwas, wo du gerne loswerden möchtest, lieber Herr Rainer?
Ja, du, ich bin total müde, aber ich kann nur sagen, Leute, weitermachen. Es gibt keine andere Option. Das wird von Erfolg gekrönt sein. Auch das, da bin ich mir absolut sicher. Ich höre da immer wieder so Unkenrufe und so, ja, kann man ja auch, man kann ja auch mal verzweifeln, aber es ist keine Option, aus dem Sattel zu steigen und zu sagen, das Rennen ist vorbei. Das Rennen ist erst vorbei, wenn wir sagen, dass es vorbei ist.
Ja, definitiv. Also aufgeben ist keine Option und das ist ja das, was Sie wollen. Das haben wir, glaube ich, immer gesagt. Es ist ein Sprint, es ist ein Marathon, kein Sprint. Und auch ich selber habe Tage, da geht es mir weniger gut und da muss man sich halt gegenseitig wieder motivieren, aufraffen, weil ich habe keine eigenen Kinder, aber ich glaube, den Kindern zuliebe, auch Menschen, die nichts zu sagen haben, wie ältere Menschen, die sich vielleicht nicht wehren können oder vielleicht auch Menschen mit einer Beeinträchtigung. Für die müssen wir uns einsetzen, dass diese Giftspritze nicht weiter verteilt wird. Ich kann es nur so sagen. Ich kann Rainer dir nur Danke sagen für deinen Einsatz. Unglaublich, was ihr leistet. Und ich hoffe, dass es bald zum Ende kommt, dass das Ganze stürzt. Und wir müssen einfach dranbleiben.
Danke, danke, Roger. Auch dir danke für deinen Einsatz.
Sehr gerne. Bis bald.
Okay, bis dann, ne?
Mach's gut.
Bis ich.
Tschüss.
Tschüss.
So, das war Rainer. Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Einsatz. Ich bin sehr froh, dass er diesen Einsatz macht. Vielleicht jetzt noch kurz ein paar Infos. Wir waren heute auf Trovo. Es gibt eine neue Plattform, die heißt Trovo.online, glaube ich. Jetzt muss ich aufpassen, kein Mist erzähle. Scheint gut zu funktionieren. Dann auch VK. Ich bin auf D-Live gesperrt für 30 Tage. YouTube sende ich solche Sachen nicht. Facebook ist jetzt, habt ihr auch sehen können. Dann waren wir, glaube ich, auf Odyssee. Dann auf eben dieses Trovo. Da sind die Leute recht begeistert. Schaut euch das mal an. Mal schauen, ob sie systemtreu sind oder eben auch das unterstützen für Freiheit, also eine freie Meinung auch äußern darf. Das wäre gut. Und ja. Trovo.live, genau, danke schön. Schaut euch das mal an. Ich werde da jetzt, Roger, bei Trovo waren wir doch schon, wurde es doch gesperrt. Trovo war ich 3 Tage gesperrt, habe denen geschrieben. Komischerweise war ich dann plötzlich wieder entsperrt. Vielleicht haben sie gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich bin auf D-Live gesperrt. bis am 22. Aber ihr habt es heute mitbekommen, Ignaz wurde Kanal heute gelöscht. Also ich glaube nicht, dass ich da große Chancen haben werde. Ich werde bald eine eigene Plattform haben, dann wird alles rübergezügelt und dann ist Ruhe. Dann haben wir endlich eine zensurfreie Plattform und können unser eigenes Ding einfach machen. So, dann noch ein wichtiger Punkt, weil viele zuschauen. Auf bitl.tv gibt es einen Fragebogen für Menschen, die außerhalb Österreich, Deutschland und der Schweiz wohnen. Das möchte ich euch kurz zeigen. Das ist dieses hier. Da habt ihr Umfragen, Umfrage-Ländergruppen. Wenn ihr da gerne mitmachen wollt, dann bitte dort deinen Telegram-Namen erfassen, wie das geht. Könnt ihr da nachschauen, deinen Vornamen und welchem Land, das du wohnst und dann welche Sprachen. Und dann werden wir dich in die entsprechenden Ländergruppen einladen. Wir sind schon über 32 Länder. Ich möchte so auch versuchen, dass wir nicht nur, wenn dieser ganze Corona-Quatsch vorbei ist, sondern werden wir auch später Vernetzungen brauchen, Leute vor Ort. Ich traue diesen Medien nicht mehr, dass wir Leute haben, die dort wohnen und ich die interviewen können und dort auch berichten können. Das wäre auch noch etwas sehr Wichtiges. Telegram unbedingt installieren, sehr wichtig, kostenlos. Könnt ihr runterladen. Wichtig einfach nicht im Apple Store oder im Google Store, sondern direkt auf telegram.org, weil das ist eine andere App. Sie versuchen das auch schon zu untermauern. Mit dieser App in diesen Stores werdet ihr gewisse Gruppen plötzlich nicht mehr zugreifen können. Das wollte ich euch auch noch mitgeben. So, ich bin durch und durch. Ich bin wirklich durch. Schön wart ihr dabei. Die werden uns lange das Internet lassen. Ich hoffe sehr, dass das Internet, mal schauen, es ist natürlich auch eine Idee, das Internet abzuschalten, aber ihr dürft nicht vergessen, Internet abzuschalten heißt auch für diese Eliten Schwierigkeiten zu haben und zu kommunizieren. Voice over IP, also Telefonie übers Internet, gibt es ganz viele. Das müssen sich gut überlegen, ob sie das wirklich machen. Und ja. Erhol dich gut. Heute hattest du auch einen Marathon. Ja, das war lange, aber es ist wichtig, dass wir das übertragen konnten. Vielen Dank, wart ihr dabei. Ich schaue mal noch schnell Trovo. Wie viel sind wir auf Trovo? Bei Twitch sind wir 1380, auf Facebook sind wir 700, bei VK 113 und bei Trovo. Das kommt dann gleich. Jo, warte mal schnell, was Drogo sagt. 2300, okay. Wir waren circa 3.000, 4.000 circa. Es waren heute 4.000 auf Drogo, sehr gut. Natürlich nicht gleich viel wie bei DLive, da waren wir mal Spitzenzeiten, total waren wir da mal 17.000, aber das ist okay. Steht der Tropfen höhlt den Stein und wenn wir die eigene Plattform haben, können wir die bewerben und dann können die, die sich interessiert sind, dort etwas zu wissen, eine andere Meinung zu wissen gegenüber dem Mainstream, können sich dort informieren. So, also, ich wünsche euch was. Vielen Dank für alles. Bleibt dran, bleibt in der Mitte und denkt daran, wir haben, wie Rainer gesagt hat, 40%, die grundsätzlich unentschlossen sind, wo man vielleicht noch erreichen kann. Die 30% nicht mehr zu viel Energie investieren, das bringt nichts. Und dann konzentrieren wir uns auf die 40%, die bereit wären, auch einen Diskurs zu führen. In dem Sinne, gute Nacht, schlaf gut und bis bald. Und denk daran, glaub mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Tschüss zusammen. Bye bye.